DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Entlastungspläne, wie Christian Lindner Steuerzahler vor den Folgen der Inflation schützen will, und Flop mit Ansage, wo bleiben die Hilfskräfte für die deutschen Flughäfen? Das sind jetzt einige der Themen hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Bundesfinanzminister Christian Lindner will auf die Inflation mit Korrekturen im Steuersystem reagieren. Die Maßnahmen umfassen nach seinen Berechnungen 10 Milliarden Euro. Anstelle von Entlastungen spricht Lindner von einem Verzicht auf zusätzliche Belastungen. Der Staat dürfe nicht, so der FDP-Minister, durch mehr Steuereinnahmen auch noch von der Inflation profitieren. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
Es ist eine Offensive mit angezogener Handbremse. Christian Lindner sieht angesichts der Inflation zwar dringenden Handlungsbedarf, zögert aber bereits, von einer Entlastung zu sprechen.
Hier geht es nicht um Entlastung. Es geht um Verzicht auf Belastung.
Würde er nämlich nichts tun, würden die Steuereinnahmen durch die sogenannte kalte Progression still und heimlich steigen. Das sei nicht fair, so der FDP-Finanzminister.
Starke Schultern sollen mehr tragen als die schmalen Schultern, das ist die Idee unseres Steuerrechts. Durch die Inflationsentwicklung werden aber Menschen, deren Schultern gar nicht breiter geworden sind, trotzdem im Steuertarif nach oben geschoben und belastet. Und das ist die sogenannte kalte Progression, also eine Mehrbelastung, die nicht zusammenhängt mit einer größeren individuellen Leistungsfähigkeit, sondern nur mit der Entwicklung der Inflation.
Vereinfacht kann man sagen, wenn die Löhne zum Ausgleich der Inflation steigen, rutschen Millionen Beschäftigte in einen höheren Steuertarif, ohne dass sie sich von ihrem Einkommen mehr leisten können. Und je höher die Inflation, desto höher dieser Effekt. Auf dieses Phänomen will Lindner mit drei Maßnahmen reagieren. Zum einen soll der Grundfreibetrag ab 1. Januar auf gut 10.600 Euro im Jahr erhöht werden. Das ist der Betrag, für den gar keine Steuer fällig wird. Zum Zweiten soll der Kinderfreibetrag erhöht werden, ebenso das Kindergeld, und zwar in zwei Stufen auf monatlich 233 Euro ab 2024. Das Kindergeld ab dem vierten Kind bleibt bei 250 Euro. Und zum Dritten wird der Einkommensteuertarif wegen der Inflationsentwicklung angepasst. Technisch geschieht das dadurch, dass ein bestimmter Steuersatz erst bei einem höheren Einkommen als bisher fällig wird. Alle Maßnahmen zusammen haben nach Angaben von Lindner ein Volumen von 10 Milliarden Euro, die sonst als Steuern bei Bund, Ländern und Kommunen landen würden.
Es profitieren 48 Millionen Menschen davon, wenn dieses Inflationsausgleichsgesetz beschlossen würde. Rentnerinnen und Rentner, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Selbstständige in der ganzen Breite der Gesellschaft sind Menschen davon betroffen. Das durchschnittliche Volumen einer abgewendeten Belastung beträgt 192 Euro.
Innerhalb der Ampelkoalition gibt es allerdings Kritik, denn bei Menschen mit höheren Einkommen wirken sich die Pläne stärker aus. Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien daher nicht sozial ausgewogen, so SPD-Fraktionsvize Achim Post. Es müssten jetzt vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden, sagt Andreas Audretsch von den Grünen. Lindner selbst sieht keinen Widerspruch. Über seine Maßnahmen zum Inflationsausgleich hinaus werde die Bundesregierung ärmere Haushalte durch Korrekturen beim Wohngeld und das geplante Bürgergeld entlasten. Ein faires Steuersystem dürfe aber auch die nicht außer Acht lassen, die Sozialleistungen mit ihren Abgaben ermöglichten. Das Inflationsausgleichsgesetz soll, wenn es nach dem Finanzminister geht, parallel zu den Haushaltsberatungen im Herbst durch den Bundestag gebracht werden.
Hans-Joachim Viehweger berichtete aus Berlin. Die deutsche Wirtschaft blickt mit Sorge auf die Spannungen zwischen China und Taiwan. Denn abhängig ist man von beiden. Von Taiwan, dem größten Chiphersteller der Welt, und von China als zentralem Absatzmarkt und Lieferanten für Vorprodukte. Längst raten viele Experten, die große Abhängigkeit von China zurückzufahren. Sonst drohe ein böses Erwachen. Viktor Goldgar mit den Einzelheiten.
Die chinesischen Manöver im Luftraum über Taiwan sorgen auch in deutschen Konzernzentralen für Aufregung. Auch dort gibt es War Rooms, wo Manager in heißen Situationen die Köpfe zusammenstecken. Denn ohne China geht in der deutschen Wirtschaft fast nichts mehr, sagt Ingo Bayer von Morgenstern, Fondsmanager und China-Experte bei Keylin Capital.
Also interessant ist zunächst mal, dass fast 20% des Umsatzes aller DAX-Unternehmen ein China-Umsatz ist. Also im Schnitt sind alle Unternehmen davon betroffen. Ganz besonders betroffen ist natürlich Volkswagen, was wir alle wissen, aber auch BMW, Daimler und auch Adidas.
Schon die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, sie alle hängen am Riesenreich. Denn wenn Handelskriege Zölle bringen oder wenn Häfen plötzlich dicht sind, dann spüren die deutschen DAX-Konzerne das sofort. Oder wenn sich wie aktuell die chinesische Wirtschaftslage eintrübt, sagt China-Professor Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management.
Die Schwäche der chinesischen Volkswirtschaft aufgrund dieser Lockdowns, der Immobilienkrise, Querelen um Taiwan heben auch nicht gerade die Stimmung. Das ist in der chinesischen Wirtschaft, also das ist eine große Schwäche, die sich abzeichnet. Das heißt, es wird dann auch mal richtig zurückschlagen.
Richtig zurückschlagen, das könnten auch die USA, wenn die Lage um Taiwan eskalieren sollte. Manche Experten glauben dann an heftige Wirtschaftssanktionen. Ein solcher Wirtschaftskrieg mit China könnte gerade Deutschland 6-mal so viel kosten wie der Brexit, sagt das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut IFO. Die deutschen DAX-Manager müssen daher schleunigst umdenken, meint China-Experte Ingo Bayer von Morgenstern.
Die deutschen Firmen werden in Zukunft den Umsatz- und Ertragsanteil, den sie heute mit China machen, in großem Umfang nicht mehr machen. Das bedeutet, dass die größte Anzahl der DAX-Unternehmen eine neue Global- und Regionalstrategie braucht. Und wer diese Strategie nicht entwickelt, der wird ein doch zunehmend böses Erwachen doch erleben.
Denn Deutschland könnte sich in der Zukunft entscheiden müssen, lieber Geschäft mit China machen oder mit den USA. Zumal es erklärtes Ziel der Pekinger Führung ist, ihr Land mittelfristig vom Westen unabhängig zu machen. Umgekehrt versuchen das jetzt auch manche deutsche Firmen, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, also aus den Gesprächen hört man, das treibt alle Unternehmen um. Und sie sagen ja auch ungefähr ein Drittel der deutschen Unternehmen, dass sie Teile ihrer Produktion zurücknehmen werden nach Europa, nach Deutschland oder gar ins eigene Unternehmen.
Erste Projekte laufen schon. VW zum Beispiel will seine Batteriezellfertigung in Europa hochziehen. In Mönchengladbach will C&A die Textilproduktion wieder stark machen. Manche Experten nennen das bereits den Anfang vom Ende der Globalisierung.
Viktor Goitger berichtete aus Frankfurt. Als Ende Juni die Sommerferien im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen begannen, war das Chaos an den Flughäfen perfekt. Der Personalmangel in der Branche führte zu gestrichenen Flügen, ewigen Wartezeiten, verlorenem Gepäck. Die Politik versprach Hilfe, Hilfskräfte aus der Türkei sollten schnell und unbürokratisch ins Land geholt werden. Jetzt sind in NRW die Sommerferien zu Ende, in den anderen Bundesländern geht das Durcheinander aber weiter. Was also hat die Hilfe bis jetzt gebracht? Antworten von Kai Clement.
Nur wenige Tage nach den Chaosbildern von den Flughäfen treten in Berlin gleich drei Minister vor die Kamera. Drei Minister, eine Botschaft. Die Bundesregierung sorgt für schnelle Hilfe an den Flughäfen in Deutschland.
Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allen Dingen aus der Türkei, einsetzen können.
Weil die Urlauberinnen und Urlauber in Deutschland nicht unter solchen Dingen zu leiden haben.
Wir wollten ganz schnell helfen.
Drei Minister haken sich unter. Innenministerin Faeser, Arbeitsminister Heil und Verkehrsminister Wissing. Sie wollen vor allem türkischen Hilfskräften den Weg auf den deutschen Arbeitsmarkt ebnen. Von bis zu 2000 Menschen ist die Rede. Die sollen kurzfristig eine Arbeitserlaubnis bekommen, die Sicherheitsüberprüfung an den Flughäfen und die Visavergabe schneller klappen. Die ernüchternde Bilanz: Der Erfolg der Aktion liegt, Stand jetzt, exakt bei 1. Denn nur ein einziger Visumsantrag ging bisher durch, lediglich 44 liegen vor. Das sei natürlich keine befriedigende Situation, sagt Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Natürlich möchten wir funktionierende Flughäfen haben.
Aber
daran ist nicht die Bundesregierung schuld oder verantwortlich, sondern das sind die Flughäfen betreibenden Unternehmen, die nicht ausreichend Beschäftigte haben.
44 Anträge im Posteingang statt 2000 Arbeitskräfte in Deutschland. Angesichts dessen klingt es schon fast optimistisch, wenn der Arbeitgeberverband der Bodenabfertigungsdienstleister, ABL, bis Mitte dieses Monats noch mit rund 250 ausländischen Hilfskräften rechnet. ABL-Chef Thomas Richter bemängelt gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio schriftlich, die Politik hätte eine längere Beschäftigung als nur bis zum Ende der Herbstferien im November ermöglichen müssen.
Für uns wäre das Jahresende wünschenswert gewesen. Die aktuelle Frist ist zu kurz bemessen. Grund dafür ist auch die Zeit, die es braucht, um Kräfte anzuwerben, zu überprüfen und einzuarbeiten.
Koffer zu wuchten ist harte Arbeit im Freien mit Schichtdienst. Das Ganze ohne Tarifvertrag und entsprechender Bezahlung. Zuletzt galt dann auch noch Kurzarbeit und die Unternehmen haben Personal deutlich reduziert. Man habe in der Corona-Krise nicht mit einer so schnellen Rückkehr des Flugbetriebes gerechnet, räumt ABL-Chef Richter ein. Die Regierung macht deshalb die Branche für das Flugchaos verantwortlich, so Arbeitsminister Heil bereits Ende Juni.
Aber was nicht geht ist, und das sage ich auch Blick auf den öffentlichen Eindruck, dass Unternehmen Probleme schaffen und dem Staat das sozusagen vor die Tür gekippt wird.
Auch Pascal Kober, der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP, möchte das Flughafenchaos nicht vor der Tür der Ampelkoalition liegen sehen.
Wenn niemand sich auf eine Arbeit in Deutschland bewirbt, dann liegt es nicht daran, dass die Bundesregierung hier nicht die richtigen Maßnahmen getroffen hätte, sondern dass das Interesse offensichtlich fehlt.
Die oppositionelle CDU kritisiert, mit ihrer Ankündigung schneller Hilfe habe die Regierung zu viel versprochen, so Arbeitsmarktexperte Axel Knörig.
Das ist nicht zustande gekommen. Wir halten schlichtweg fest, die Flüge werden storniert und das heißt im Klartext für viele, viele Menschen keinen Urlaub und keine Erholung.
FDP-Mann Kober kontert in Richtung Union, die habe es in ihrer Regierungszeit versäumt, eine gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Darum kümmere sich jetzt die Ampel. Insgesamt 1,7 Millionen Arbeitskräfte fehlten in Deutschland, rechnet Kober vor, von der IT-Kraft bis zur helfenden Hand.
Kai Clement berichtete aus Berlin. Heute vor 90 Jahren, am 10. August 1932, gründete ein dänischer Tischler die Firma Lego. Er konnte nicht ahnen, was später einmal daraus werden sollte. Mit Filmen, Apps, Kleidung und Freizeitparks steht Lego für deutlich mehr als sein Kerngeschäft, die bunten Plastikbausteine. Aber nicht immer lief es so gut für das dänische Unternehmen wie heute. Sophie Donges blickt zurück.
Eine Kiste voller Plastiksteine. Damit beginnt die Lego-Geschichte nicht. Stattdessen konzentrierte sich der dänische Gründer und Tischler Ole Kirk Christiansen zunächst auf die Produktion von Holzspielzeug, Boote, Züge und Flugzeuge. Der Name Lego entstand erst einige Jahre später und auch da dachte Christiansen noch nicht an kleine, bunte Plastiksteine. Die Idee hat er sich stattdessen rund 10 Jahre nach der Firmengründung abgeschaut, so Kaspar Schröder, Journalist vom dänischen Radio, der das Unternehmen seit Jahren begleitet. Als Lego in den 40er Jahren begann, Plastikbausteine herzustellen, kam die Inspiration davon von einer britischen Firma namens Killycraft, die offiziell Teil der Firmengeschichte ist. Also nein, Lego hat den Lego-Stein nicht erfunden. Sie haben sich einfach nur inspirieren lassen. Und das machen sie nun schon seit Jahrzehnten sehr gut. Gemessen am Umsatz ist Lego das größte Spielzeugunternehmen der Welt. Größer als Marken wie Hasbro oder Mattel, der Barbie-Hersteller zum Beispiel. Auch heute noch ist Lego in der Hand der Nachkommen von Oleke Christiansen. Und die Zahlen sehen gut aus. Das Familienunternehmen gilt als Pandemiegewinner. Denn als viele Menschen zu Hause saßen, brauchten sie Beschäftigung für sich und ihre Kinder. Doch die Unternehmensgeschichte ist bei weitem nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sagt der dänische Journalist Kaspar Schröder. In den 90ern wurden Computerspiele plötzlich sehr beliebt und haben den Kindern Zeit gestohlen und sie konnten nicht so viel Lego spielen. Wenn man dann ein Unternehmen ist, ohne konkrete Ausrichtung und auch ohne die Erfahrung, sich selbst neu zu erfinden, weil der Erfolg einfach immer da war, dann wird das zu einem Problem. Und Mitte der 90er Jahre schrieb Lego zum ersten Mal rote Zahlen und das war ein großer Schock. Im Jahr 2004 stand Lego kurz vor der Insolvenz und holte einen externen Manager zum ersten Mal in der Geschichte des Familienunternehmens. Der hatte einen einfachen, aber effektiven Plan. Volle Konzentration auf das Geschäft mit den Steinen und sich nicht noch zusätzlich mit Uhren, Klamotten oder Freizeitparks verzetteln. Stattdessen wenig gut machen und auf große Marken setzen wie Star Wars oder Harry Potter. Der Plan ging auf, der Umsatz stieg wieder. Nun gilt es, das Unternehmen zukunftssicher zu machen, also auch nachhaltiger. Lego arbeitet an seinem Image, nämlich sauberes Plastikspielzeug herzustellen. Doch die Umstellung sei keine einfache Sache, sagt Journalist Schröder. Lego hat in den letzten 10 Jahren sehr viel Geld investiert, um nachhaltigere Steine zu entwickeln. Soweit sind sie aber noch nicht. Es ist sehr, sehr schwierig, das zu erreichen. Die Steine sollen lange halten, die gleiche Qualität haben und mit alten Steinen kompatibel sein. Und das alles mit der Verwendung nachhaltiger Materialien. Spätestens 2030 sollen diese neuen Steine in die Produktion gehen, schreibt Lego auf seiner Internetseite.
90 Jahre Lego, Sophie Donges blickte zurück. Und damit geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.